Panic to Purpose. Wir, Rebecca und Vanessa, holen die Psychotherapie aus der Tabuzone. Wir sprechen offen über Therapie, Traumata und mehr, teilen unsere Erfahrungen und laden Experten ein. Begleite uns auf unserer ehrlichen Reise, kein Filter und keine Zurückhaltung.
Kurze Erinnerung, bevor es losgeht. Wir sind keine ausgebildeten Psychologen, Ärzte oder Fachleute. Unser Podcast bietet einen Ort für offene Gespräche und persönliche Erfahrungen, ist jedoch kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung. Wenn du Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe bei qualifizierten Fachleuten zu suchen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen frage deine Ärztin, deinen Arzt oder lies die Shownotes.
Halli, hallo Vanni.
Hallo Becky. Warum sagst du eigentlich immer zuerst Hallo?
Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich glaube, das hat sich irgendwann eingebürgert. Weil ja, du ne? immer runterzählst wahrscheinlich, dass wir die Stimmt. Aufnahme gleichzeitig starten. Und dann gebe ich dir so das Go mit Halli, hallo Vanni, dass es bei mir eigentlich läuft.
Ja, hast recht. Das kann daran liegen.
Willst du das nächste Mal machen?
Schauen wir mal. Vielleicht machen wir da so einen kleinen Routineänderung dann.
Am Ende sind wir so gar nicht mehr im Flow und diese Folge wird dann katastrophal, weil wir einfach nicht so anfangen wie sonst auch.
Ja, so ein paar Routinen sollte man behalten, ne? Aber wie geht's dir?
Ja, soweit ganz gut. Wir beide haben uns ja jetzt erst am Wochenende gesehen, aber jetzt sehen wir uns ja nur über WhatsApp. Aber irgendwie, ich weiß nicht, der Tag war komisch, weil der Himmel wieder so grau war, aber ja, eigentlich ganz gut. Und dir?
Ja, ich war auch eine Runde spazieren heute Mittag, also ich hab's geschafft. So eine halbe Stunde mal kurz in der Mittagspause, das tut eigentlich immer voll gut. Aber es war so kalt, dass ich echt bin richtig gerannt. Also ich bin so richtig schnell gelaufen einfach in der fetten Jacke und so Mütze. Aber es war sehr gut. Also eigentlich bin ich recht fit, würde ich sagen, wieder. Ich war ja krank.
Ja, also den Spaß, den will man echt nicht haben. Deswegen bin ich aber froh, dass wir uns tatsächlich am Wochenende gesehen haben. Und auch heute mit der Folge sozusagen alles klappt.
Ja, ich bin auch froh, wieder fit zu sein. Denn Magen-Darm, was irgendwie gerade rumgeht, ist wirklich richtig unschön. Also, oh mein Gott, der Körper ist so schwach.
Ja, vor allem, weißt du was? Also, ich meine, das passt jetzt auch zur Folge. Ich wollte eigentlich einen anderen Einstieg machen. Und ich stelle dir auch noch die Frage, die ich dir stellen will. Aber du sagst mir so, du hast Magen-Darm. Und ich glaube, wir haben uns ja auch in der Zeit irgendwie 3 Tage vorher gesehen.
Ich war bei dir am Freitag.
Genau. Freitag und noch. Dann, mir ging es eigentlich gut. Aber dann, ich weiß, ich habe dann irgendwas gegessen und so und dann hatte ich mal so ganz kurz Übelkeit und dachte mir so, oh nee, zur Hölle bitte nicht, ich will jetzt auch nicht Magen-Darm haben. Und habe mir dann einfach immer wieder, als es kam, keine Ahnung, habe ich einfach gedacht, nee, du bist gesund, topfit, alles kein Problem.
Du würdest es schon merken, aber ich habe mir irgendwie auch gedacht, dass du das vielleicht denken könntest, witzigerweise.
Ja.
Ich kenne dich ja.
Ich finde, bei 3 Tagen ist es ja noch ähnlich und wir haben ja beide das Gleiche gegessen. Also hätte es was vom Essen sein können oder ein Virus, hätte es möglich sein können. Aber ich glaube, wäre ich jetzt voll drauf hängen geblieben und hätte jetzt jeden Tag seitdem gedacht, oh mein Gott, ich krieg das, dann hätte ich halt ein dickes Problem. Aber so habe ich dann irgendwann auch gesagt, ja nee, ist ja nichts Andauerndes, ich fühle mich fit. Also habe ich es nicht.
Ja, ich glaube, in dem Zuge hast du noch die Kurve gekratzt. Aber sonst hast du ja tatsächlich viel mehr Schwierigkeiten so mit dem Thema als ich, ne? Mit so Angst vor Krankheiten, krank werden.
Wobei teils. Also irgendwie auch wieder so irrational. Wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendjemand krank wird, dann mache ich mir da jetzt keine Sorgen, dass ich das halt wirklich extremst auch bekomme. Was ich super interessant fand, war ja in der Folge mit Nina zum Thema Gruppentherapie hast du ja auch kurz davon berichtet, dass bei dir zum damaligen Stand der Therapie, also würdest du da eine Gruppentherapie machen und da würden dir alle von ihrem Krankheitsbild erzählen, würdest du durch seine Zwangsgedanken wahrscheinlich auch denken, dass du das irgendwie kriegst. Und das fand ich voll interessant, weil ich glaube, da haben wir irgendwie noch nie so drüber gesprochen oder vielleicht nur so am Rande. Also für mich war es so ein Aha-Moment, so oha, also mal was Neues erfahren.
Oh ja, krass.
Oder ich habe es einfach vergessen. Aber ich habe es ja nur gemerkt, dass irgendwie, wenn ja so ein Krankenwagen irgendwo hinfährt und ich irgendwie in der Nähe bin, ich mag das nicht. Also es gibt ja dann Leute, die wollen unbedingt gucken, was los ist. Und ich bin dann der Mensch, der will da unbedingt weg. Ich weiß auch nicht, warum. Ob ich jetzt denke, ja, mir geht's dann auch schlecht oder ich bekomme das auch. Aber irgendwie, nee, mag ich einfach diese Situation nicht.
Ja, kann ich schon verstehen, dass man einfach nicht so dahin gucken will oder eigentlich wissen will, was abgeht. Es gibt ja auch wiederum viele, die wollen wissen, was abgeht. Das ist ja ganz oft so auf der Autobahn, wenn da ein Unfall ist, wo ich immer denke, ich finde es irgendwie ein bisschen respektlos, langsamer zu fahren, dahin zu gaffen. Mm. Was denkst du denn, was du da siehst? Und ist auch saunervig für alle, weil eigentlich hält das ja voll oft auch dann nochmal diesen Stau auf, wenn die Leute einfach nur gaffen und langsam fahren. Aber wir sind irgendwie auch so plötzlich direkt schon in unserem heutigen Thema, ne? Weil wir wollen heute nämlich über Hypochondrie sprechen.
Yes. Und eigentlich möchte ich dir trotzdem jetzt noch eine Eingangsfrage stellen. Ich möchte nicht darauf verzichten. Und zwar, was machst du, wenn du einfach nur als Beispiel plötzlich ein Ziehen in der Brust spürst? Sagst du dir dann auch direkt so, ach Quatsch, alles ist gut, das wird schon wieder, wahrscheinlich ist irgendwas in der Arterie stecken geblieben. Oder landest du sofort, weiß ich nicht, auf irgendeiner dubiosen Gesundheitsseite, die du dir ergoogelt hast und liest dir dann auf einmal seltene Herzkrankheiten durch?
Nee, ich denke nur, wird schon wieder weggehen. Also ich bin da wirklich gar nicht so hypochondrisch. Hatte ich auch noch nie, muss ich sagen. Also ich denke dann, ah ja, okay, solange es jetzt nicht über einen langen Zeitraum hinwegzieht oder immer wieder zieht. Und so Thema Brust ist, denke ich, halt auch oft so bei Frauen, wenn wir unsere Periode bekommen, dann tut es halt immer mal irgendwo weh und immer mal zwickt es irgendwo. Oder du hast halt ultra Angst, dass du schwanger bist und dann das hatte ich schon. Ich dann dachte, scheiße. Okay, also das fand ich aber schlimmer in Bezug auf ungewollt schwanger werden als in Bezug auf Krankheit. Ja.
Ja. Krass. Kann ich aber nachvollziehen.
Das kann man ja auch ganz schnell ausschließen dann. Aber ja, eher so auf dem Wege. Aber ich hatte nie wirklich dann so diesen Drang, das zu googeln. Ja, nee.
Und bei dir? Ich finde das auch ganz schlimm. Nee, tatsächlich google ich das nicht. Also außer, keine Ahnung, mir geht es jetzt irgendwie 5 Tage schlecht und ich habe das, dann google ich mal kurz, aber hätte dann auch schon einen Hausarzttermin oder so gemacht. Aber prinzipiell google ich das nicht. Also da wäre ich ja total bekloppt. Da steht ja überall, dass man Krebs hat. Also ich glaube, das ist ja nicht für, also weißt du, wofür?
Ja, aber da sind wir ja perfekt schon in unserem Einstieg mit Hypochondrie, weil ich glaube, einem Hypochonder, kann man das auch gendern, weiß ich nicht, aber
ich hoffe nicht und ich glaube es nicht.
Ist es ja wirklich ernst und die Menschen haben ja verschiedene Symptome und Handlungen, die sie dann eben anwenden. Und wie immer erstmal ganz kurz so eine Definition, was überhaupt Hypochondrie bedeutet oder was das ist. Und zwar ist Hypochondrie auch bekannt als eine Krankheit, welche den Angststörungen zuzuordnen ist. Und die übermäßige Angst, schwer krank zu sein, obwohl medizinisch keine ernsten Erkrankungen vorliegen. Also das ist ja, finde ich, so spannend, weil du ja wirklich, wie du eben mit der Brust, theoretisch ja weißt, ich habe an sich nichts.
Ja.
Aber mach mir dann kompletten Kopf darum. Und es geht nicht um die Aufmerksamkeit, also Betroffene leiden halt wirklich darunter. Und Betroffene interpretieren harmloses Körperempfinden wie Kopfschmerzen oder Bauchziehen als Anzeichen für schwere Krankheiten. Mhm. Und Mediziner sprechen heute auch von der sogenannten hypochondrischen Störung. Sie gehört zur Gruppe der somatoformen Störungen, deren Kennzeichen körperliche Beschwerden ohne ausreichende organische Ursache sind.
Ja, da haben wir ja wieder mein Lieblingswort. Ich glaube, somatoforme Störung, das begleitet uns irgendwie immer. Aber es heißt ja eigentlich, du bist quasi von 0 auf 100, obwohl es vielleicht gar nicht berechtigt ist. Also, keine Ahnung, der Zeh zwickt und auf einmal hast du einen Schlaganfall, denkt man.
Das in Bezug auf Hypochondrie.
Ja.
Ja, ja, genau. Ich dachte, du beschreibst jetzt somatoform. Da dachte ich mir so, nee, das stimmt nicht. Deine Definition.
Nein, ich hoffe, nach 21 Folgen kann ich mir das immer mal merken, was es eigentlich heißt.
Ja, ne? Nee, aber es ist irgendwie ganz spannend, weil es ja wirklich so eine Angst ist, die nicht berechtigt ist erstmal. Also wir, ich sag mal als, oder ich als wirklich absolut Nicht-Hypochonder, weil das mal was ist, was ich nicht habe, würde ich halt so sagen, ja, wieso macht man das? Ne? Ist ja, aber das ist ja so oft so bei so psychischen Störungen, dass man sagt, ja, ja, was macht das für einen Sinn, wie du gesagt hast? Ja, natürlich ja, googelt doch nicht. Genau, aber es ist halt wirklich eine Krankheit und die auch sehr, sehr belastend sein kann.
Ich finde es halt interessant, dass es auch zu den Angststörungen zugeordnet wird, weil da kommt ja jetzt auch wieder meine Diagnose mit den Panikattacken. Und ich glaube, deswegen hat man dann vielleicht auch so Züge, weil sich das dann halt verlagert. Also ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich ja 2 Therapien gemacht habe. Und bei der zweiten vor allem auch den Ansporn hatte oder das heißt, ich anspornen. Ich wollte ja viele Sachen noch aus der Kindheit aufarbeiten, auch noch mit anderen Methoden. Aber ich habe ja gemerkt, dass ich glaube, ich hatte ja mal diese E-Mail vorgelesen, die ich dann der Praxis geschickt hatte, als Erstanfrage. Und da habe ich ja auch geschrieben, dass ich hypochondrische Züge habe, dass ich das vorher nicht hatte. Aber bei mir war das so, dass ich dann gefühlt so Panikattackensymptome hatte. Und deswegen, dass sich dann irgendwann verlagert hat, dass ich dachte, oh Gott, ich kipp jetzt um. Ich habe vielleicht einen Herzinfarkt, weil ich vielleicht wusste, ja, Kribbeln in den Armen oder so kann von sowas kommen. Aber zeitgleich wusste ich halt, das ist halt ein dummer, irrationaler Gedanke. Und deswegen war es bei mir nicht so ausgeprägt. Aber wahrscheinlich, weil halt, ich sag mal, beides so in der Familie liegt. Also die Angststörung, so die Mutter von Panikattacken, Hypochondrie. Ja, kann man wahrscheinlich dann auch so kleine Äußerungen davon haben.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil so ein paar Symptome wendest du ja doch schon an, die wir gleich mal nennen werden. Zumindest hat mich da ein, zwei Sachen an dich erinnert.
Ja, ich finde das super krass. Ich habe das bei der Recherche auch gedacht. Und zwar einmal so ständige Selbstkontrolle des Körpers. Also dazu gehört auch das Abtasten nach Knoten. Was natürlich jetzt zum Beispiel nicht verwerflich ist, ja, vor allem bei Frauen jetzt mit Brustkrebs und so weiter. Aber wenn man natürlich permanent das macht, ist es halt wie so ein krankhafter manischer Zug. Und auch Checken des Pulses, was ich ja auch erzählt habe, dass ich das in bestimmten Situationen gemacht habe. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mich auch mit meiner Therapeutin darauf geeinigt, dass es jetzt kein per se hypochondrischer Zug bei mir ist, sondern dass ich die Selbstkontrolle mache, um mir zu sagen, du kriegst jetzt nicht wieder eine Panikattacke. Also, dass ich sage, ja, wenn mein Puls ruhig ist, das ist dein Kopf, der die Spinnereien macht. Und wenn aber mein Puls natürlich schneller war, dachte ich mir, shit, eine Panikattacke ist gerade um die Ecke.
Genau, also bei dir war das eher so mit Panikattacken-Check verbunden, anstatt mit Hypochondrie, ne?
Ja.
Also keine so, ich habe jetzt wirklich eine Krankheit, sondern ich will meine Panikattacke vermeiden.
Ja, genau. Und so ein Puls oder auch so ein Knoten, das ist ja jetzt kein krasses Körpersymptom. Also selbst wenn du es irgendwie checkst oder so, kann es ja alles Mögliche bedeuten. Ja, kannst einen erhöhten Puls haben, weil du dich, keine Ahnung, erschreckt hast, weil du gerade Treppen hochgelaufen bist. Was weiß ich. Und auch ein Knoten muss ja nicht unbedingt einfach als schwere Krankheit gedeutet werden. Und Hypochonder suchen halt tatsächlich sehr, sehr häufig auch Ärzte auf, um sich erstmal so ein bisschen rückzuversichern, dass nichts da ist. Aber zeitgleich, ja, suchen sie trotzdem mehrere Ärzte hintereinander auf, da sie die Diagnose, wenn halt nichts bei rumkam, anzweifeln oder auch denken, dass der Arzt oder die Ärztin die Beschwerden nicht ernst nimmt oder das Ganze verharmlost. Also ist das halt auch eigentlich wie so ein Teufelskreis, weil du ja permanent auf so eine Bestätigung zurennen willst, dass du was hast, obwohl du ja eigentlich hoffst, dass du es nicht hast.
Ja, komplett. Und vor allem, wenn dir dieses Vertrauen halt fehlt zu den Ärzten.
Ich meine, ich kann das ja schon verstehen. Ich meine, man kennt es ja, dass man sich ja jetzt auch irgendwie mit Leuten austauscht und voll viele sagen ja auch, boah, das deutsche Krankenkassensystem ist ja auch sehr ätzend. Mittlerweile musst du sehr viel selbst dazu zahlen. Du musst schon etliche Meinungen einholen lassen, um halt auch wirklich mal eine Diagnose zu bekommen. Aber das kannst du halt trotzdem jetzt nicht per se dann zu deinem Hobby werden lassen. Also, dass du wirklich dich so krankhaft in die Diagnose reinstürzt, dass du ja was diagnostiziert bekommen möchtest, obwohl, keine Ahnung, 10 Ärzte am Ende sagen, du hast nichts.
Genau, ich wollte gerade sagen, darum geht es ja eigentlich hauptsächlich, weil sich bei einer wirklichen Krankheit, bei einer diagnostizierten Krankheit nochmal doppelt checken zu lassen oder nochmal andere Meinungen einzuholen, ist ja völlig normal. Aber in dem Maße ist es ja ein ganz anderes Level.
Ja, und ich glaube, da ist es wahrscheinlich auch nicht bei Zweit- oder Drittmeinungen, weil zum Beispiel, was ganz normal war, ich habe ja, wie wir alle wissen, noch eine Zahnspange. Und auch da war ich bei 3 verschiedenen Kieferorthopäden, um mich einfach vollumfänglich beraten zu lassen. Und ich muss auch sagen, alle 3 haben auch was ganz Unterschiedliches gesagt. Natürlich habe ich mir das dann rausgepickt als Behandlung, was mir am besten gelegen ist oder womit ich fein bin. Aber ich glaube, wenn du halt Hypochonder bist, dann gehst du halt nicht 3-mal irgendwo hin, sondern wahrscheinlich, weiß ich nicht, 15-mal.
Ja.
Ja, und da haben wir es eigentlich auch schon wieder mit dem Googlen. Also es reicht nicht nur aus, dass man sich halt mehrere Meinungen bei Ärzten einholt, sondern man googelt auch exzessiv eben Symptome. Das nennt man heutzutage sogar Cyberchondrie. Also ich glaube, das gab es früher natürlich nicht ohne Internet, aber jetzt mit den ganzen Foren, da kann man ja bekloppt werden.
Also ich glaube, jeder hat es mal gemacht, das ist ganz normal. Und dann auch sich vielleicht direkt erschrocken, so ja, du hast Krebs, du stirbst morgen, so nach dem Motto. Das ist ja immer so richtig Worst-Case-Szenario, selbst wenn du nur eingibst, dass du eine Erkältung hast oder Erkältungssymptome. Und deswegen, klar, denkt man bei Sachen vielleicht, die man auch noch nie hatte, ich google das mal. Ich habe ja auch damals bei mir die Zwangsgedankensymptome gegoogelt, wo ich ja auch sage, weiß ich jetzt nicht, ob das einerseits so schlau war, ob ich es machen würde, ob ich es empfehlen würde, wahrscheinlich nicht. Aber weil es mir, also weil es ja am Ende halt mehr Angst macht, als es sollte.
Ja.
Und ich glaube, irgendwo ist es normal, aber es ist natürlich so, glaube ich, geht es hier ganz stark so um dieses komplette Extremsituation und dann auch vielleicht wirklich direkt glauben und reinsteigern. Du hast halt den Worst Case.
Ja, und was ich auch voll interessant finde, dass, wie du sagst, dieses Reinsteigern, das begünstigt natürlich ja auch zwanghafte Gedanken und auch Handlungen. Also letztendlich dreht sich wahrscheinlich dein ganzes Leben, dein ganzes Sein nur noch um die eigene Gesundheit, was dich ja auch dann komplett aus dem Leben katapultiert, weil halt für dich kein anderes Thema mehr da ist.
Und, ja, voll.
Ja. Und auch das kann ja dann auch wieder starke körperbezogene Ängste auslösen. Also ich meine, wir kennen das ja, es fängt da nicht nur mit einem Wehwehchen an, sondern dann ja kommt wahrscheinlich die nächste erdachte Krankheit. Es kann zu dissoziativen Körperzuständen kommen. Und es gibt auch andere Wechselwirkungen von Angst und körperlichen Symptomen. Also ich hatte ja auch vorhin schon gesagt, es kann ja durch normale Themen wie jetzt eine Treppe hochgehen, zu einer Pulssteigerung kommen, also auch vielleicht Herzrasen oder wenn man joggen war. Aber durch diese Angst, die ja auch körperlich sehr viel mit einem machen kann, kann es ja auch zu Herzrasen kommen. Und dann denkt man vielleicht schon wieder, oh, ich habe Herzrasen, also habe ich, weiß ich nicht, irgendwie einen Herzfehler.
Ja, und es ist ja so ein Kreislauf, der auch selbst bei einer Angststörung, wie du sagst, du hast Angst vor einer Panikattacke und erhöhter Puls, Herzrasen sind die Symptome davon. Und dann hast du wieder umso mehr Angst, weil du denkst, oh mein Gott, ich habe jetzt einen erhöhten Puls und dann habe ich Angst, Panikattacke oder sowas zu bekommen. Was ist ja einfach nur die ganze Zeit begünstigt. Das ist ja ein gegenseitiger Kreislauf die ganze Zeit.
Ja, und da kommst du halt allein eigentlich nicht mehr raus. Und was ich richtig cool finde, in der Recherche, die du hier noch zum Skript beigetragen hast, und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber du hast dem Ganzen jetzt einen medizinischen Begriff gegeben. Und zwar, dass eine häufige Begleiterkrankung auch eine Depersonalisation ist. Und jetzt kommt wieder hier Beckys Psycho... Wie haben wir es genannt? Nicht Psychologen-ABC?
Nein, einfach nur Fremdwörterbuch.
Ja, dann kommt jetzt quasi noch mal Beckys Fremdwörterbuch. Und zwar, Depersonalisation ist ein psychischer Zustand, bei dem sich Betroffene von sich selbst entfremdet fühlen. Sie erleben ihre Gedanken, Gefühle und den eigenen Körper als unwirklich, fremd oder mechanisch. Häufig beschreiben sie das Gefühl, wie in einem Film oder hinter einer Glaswand zu leben, ohne direkten Bezug zur Realität.
Das ist genau das, was wir beschrieben haben mit diesem sich außerhalb von sich selbst fühlen. Und du hattest es witzigerweise, glaube ich, genauso beschrieben, so als würde ich neben mir stehen wie in so einem Film.
Ja.
Und mich von außen angucken wie ein Geist oder so, hattest du da noch gesagt?
Glaub ich. Schon krass, ne?
Und so ist es halt. Es ist wirklich so richtig dieses Gefühl, was man dann bekommt. Und fand ich auch sehr interessant, da mal so einen Namen dazu zu haben.
Ja, vor allem stelle ich mir das so krass vor, wenn du das ja permanent hast. Also wir hatten das ja dann eher in so Panikmomenten, also Angstmomenten. Aber wenn du das permanent als Begleiterscheinung hast, ach du Scheiße. Vielleicht auch, weil du dich nur noch auch von außen diagnostizierst. Ich weiß es ja nicht. Also
ich hatte das aber auch fast im Dauerzustand, als ich mich noch nicht in die Therapie begeben habe. Durch die Angst. Und du hast ja auch bei einer Hypochondrie ständig Angst, dass du ja krank bist. Und durch diese Angstsymptome, ich glaube, das ist einer der Angstsymptome. Ich hätte das auch saulange gefühlt, 24/7.
Boah, krass.
Sau eklig. Sau nervig. Sau krass. Also,
so nächste Woche Interview mit einem Geist. Klammern, Wanni. So, jetzt habe ich ja schon ein paar Symptome aufgezählt. Wir haben ja auch natürlich mehr mitgebracht, weil wir sagen ja immer, keine Ahnung, nichts kommt von nichts oder wie heißt das? Wobei das ist eigentlich eher kein Fleiß, kein Preis, das ist ja eigentlich eher immer auf die Arbeit bezogen. Von nichts kommt nichts, ja, so jetzt habe ich's. Aber ja, wie entsteht so eine Hypochondrie? Also tatsächlich habe ich mir die Frage auch gestellt, aber habe sie einfach nicht recherchiert.
Ja, genau, weil natürlich wollen wir auch immer so ein bisschen schauen, wo kommt denn das Ganze her oder wie kann das entstehen? Und zwar entsteht halt Hypochondrie durch verschiedene Faktoren. Häufig spielen belastende Erfahrungen in der Kindheit oder Jugend eine Rolle, etwa schwere Krankheiten bei einem selbst oder in der Familie. Dadurch können Betroffene Krankheit mit Angst oder Traurigkeit verknüpfen. Und ich habe da auch ein Beispiel von einer Freundin von mir, bei der die Mutter leider sehr früh verstorben ist.
Mhm.
Und ich glaube, sie hat auch so ein bisschen diese Züge, dass sie sehr häufig zum Arzt geht und auch sehr schnell, einfach weil die Mutter an Krebs gestorben ist und deswegen sie dann, glaube ich, denkt, okay, ich check lieber auch meine Symptome direkt ab. Und ich glaube, ja, sowas kann eben dann ganz schnell auch dadurch entstehen, wie auch in der Definition beschrieben. Und ein ängstlicher Erziehungsstil kann das Risiko zusätzlich erhöhen. Wenn harmlose Beschwerden dramatisiert werden, lernen Kinder, dass Gesundheit völlige Beschwerdefreiheit bedeutet. Im Erwachsenenalter lösen oft belastende Ereignisse wie Todesfälle oder eigene Erkrankungen hypochondrische Symptome aus. Also wie ich eben gesagt habe, bei diesem Beispiel noch.
Ich muss gerade tatsächlich über den einen Satz nachdenken, mit dem, dass Gesundheit völlige Beschwerdefreiheit bedeutet, weil ich mir erstmal so denke, so, hä, es werden Beschwerden dramatisiert, wie ist das genau gemeint? Und ich habe es jetzt eigentlich gecheckt, und zwar, dass Gesundheit tatsächlich der Stand oder der Status ist, dass man komplett gar nichts hat. Also, dass wahrscheinlich nicht ein Finger zieht, nicht einmal der Kopf irgendwie wehtut, man nicht einmal Bauchweh hat, weil wenn man sowas hat, dann bist du schon direkt krank.
Ja, voll. Und ich glaube, das ist halt wichtig zu wissen ja eigentlich, dass der Körper immer irgendwie arbeitet. Selbst wenn du mal was Schweres gegessen hast, dieser Verdauungsprozess kann ja auch manchmal, da hast du halt ein bisschen Bauchweh oder ein Zwicken. Ja. Und es bedeutet ja nicht gleich, dass du einen Tumor hast oder sonst irgendwie worst case, sondern wirklich einfach dein Körper gerade mit der Verdauung beschäftigt ist, was ganz normal ist.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also wir haben ja auch immer mal kurz was Kulturelles, aber in meiner rumänischen Familie werden eigentlich Sachen auch schneller traumatisiert. Ich glaube, wahrscheinlich habe ich deswegen auch immer so ein bisschen ein paar Gedanken dahin, aber ich merke, dass ich mich so im Erwachsenendasein so mehr abgekapselt davon habe, dass ich eben da auch rational denke und sage, nee, keine Ahnung, ich bin den ganzen Tag rumgelaufen, jetzt tut mir halt mal mein Knie weh. So.
Ja, ich war am Sonntag unterwegs und hatte Stiefel an, die ich relativ neu habe, aber bin anscheinend noch nie länger mit denen gelaufen als 2 Kilometer offensichtlich. Und dann musste ich mich so 3-mal so hinsetzen und sagen so, ey, ich kann gerade nicht mehr weiterlaufen, weil mein Fuß weh tut. Und ich kam wirklich nicht drauf, dass ich mir einfach eine Blase gelaufen habe.
Oh krass.
Und aber abends habe ich gesehen, so eine fette Blase. Und ich dachte, ich hätte einen Stein oder irgendwas im Schuh, was das reibt. Und ich habe nicht mal gecheckt, dass das mein eigener Fuß ist. Also, krass, dass ich das auf meinen eigenen Fuß zurückführe. Wo ich denke, ja gut, das ist ein kleines Beispiel jetzt. Aber halt so Sachen, wo ich aber denke, ja gut, also war halt mein eigener.
Aber sind so kleine Sachen. Damit fängt es ja an.
Ja, und ich finde es interessant, dass tatsächlich 5-10% der Bevölkerung diese Symptome haben, die einer Hypochondrie zugeordnet werden können. Frauen sind etwas häufiger betroffen als Männer.
Ja, wundert mich nicht. Das ist wie ja das Verkopfte. Hatten wir ja schon mal in irgendeiner anderen Folge, dass wir gesagt haben, ja, Männer sind manchmal so ein bisschen einfacher, was vielleicht das Leben auch ein bisschen entspannter macht.
Überrascht mich auch nicht. Und jetzt noch so ein paar Punkte zum Thema, warum sind wir so ein bisschen hypochondrisch und woher kommt es sonst vielleicht noch? Und zwar, was wir schon gesagt haben, ist natürlich Google, ne? Also immer so, wenn man sagt, hast du schon gegoogelt? Das Problem ist halt, dass das dir ja nie sagt, du bist gesund, alles ist gut. Und selbst bei so harmlosen Symptomen wie im Kratzen im Hals, wie ich vorhin tatsächlich auch schon gesagt habe, mit Erkältung, kommt halt direkt, na, sie könnten Erkältung haben, aber könnte auch Krebs sein, Tumor sein, irgendwas richtig Schlimmes, wo man dann denkt, okay, ich hatte schon mal irgendwie eine Erkältung und Halskratzen. Damals hat sich das vielleicht anders angefühlt als jetzt. Okay, vielleicht wirklich Tumor. Ja. So ist es dann so eine ganz schnelle Schlussfolgerung, die einfach so richtig, woher kommt das, ne? Von Google. Ein anderer Punkt wäre auch eine mediale Panikmache, also so Schlagzeilen wie gefährlicher Virus verbreitet sich. Corona, ich glaube, Corona war wirklich Peak davon, wirklich richtig schlimm. Und das bleibt halt dann einfach hängen, wenn man halt denkt, ja, okay, sonst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei einem, ich sag jetzt mal, normal denkenden Menschen, wahrscheinlich gering. Aber da denkt man sich, naja, man hört ja immer so Stories. Okay, dann bist du doch einer von 100 oder 1000, den es halt erwischt leider, ne?
Ja, bei mir ist es doch immer mit Flugzeugen so. Also es ist jetzt nichts Hypochondrisches, aber da sagt ja auch jeder oder die Wissenschaft, sicherstes Verkehrsmittel überhaupt, wird immer gewartet, pipapo. Und dann sitze ich halt im Flugzeug und denke, ja, was ist, wenn ich aber genau in diesem Flugzeug sitze, das halt abstürzt. Ist aber auch, also kann passieren natürlich, aber trotzdem fliege ich weiter, weil ich will halt in den Urlaub, so.
Es kann alles passieren.
Ja.
Selbst wenn du zu Hause rumläufst, selbst wenn du einmal die Tür verlässt. Also alles. Das ist halt einfach so eine Denkweise, die man ja nicht haben sollte, wenn man eigentlich ein gutes Leben führen will. Mhm. Und dementsprechend hat natürlich so eine Hypochondrie ganz starke Schattenseiten und auch wirklich Auswirkungen auf ganz vielen Ebenen der Betroffenen. Und zwar natürlich einmal auf der persönlichen. Also für viele fühlt es sich ja an, wie du vorhin auch gesagt hast, so ein krasser Teufelskreis. Und die Angst führt dann wieder zu Stress. Der Stress löst halt diese echten körperlichen Symptome aus. Herzrasen, erhöhter Puls. Und dann wird die Angst halt immer verstärkt. Also das ist dieser wirklich krasse Teufelskreislauf, aus dem du halt schwer herauskommst, wenn du dir nicht Hilfe suchst.
Ja, wenn du es halt auch nicht erkennst. Also
genau. Dann natürlich auch gesellschaftliche Kosten. Also jährlich gehen Millionen von Euro verloren, weil Menschen natürlich unnötige Tests machen oder halt Behandlungen in Anspruch nehmen, die sie nicht nötig haben oder die sie eigentlich nicht brauchen. Und Hypochonder belasten damit nicht nur sich selbst, sondern natürlich auch das Gesundheitssystem, was in dem Fall natürlich hart gesagt ist, weil es halt eine Krankheit ist.
Ja.
In dem Sinne. Und es sich so krass anhört, ja, belasten auch andere mit. Aber natürlich, weil man von außen dann sagt, wie unnötig. Obwohl man das ja niemals so abstempeln sollte, weil es eine ernstzunehmende Krankheit ist. Und ich finde ganz stark, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass es halt zu einer sozialen Isolation führt, weil diese Menschen sich halt zurückziehen, weil sie in ständiger Angst leben, entweder vielleicht sich irgendwo was zu holen oder dass ihre Gesundheit sie auch so stark einnimmt, dass sie das den ganzen Tag über beschäftigt und dass man kaum in der Lage ist, ein soziales Leben zu führen, weil man einfach 24/7 vielleicht damit beschäftigt ist, zu überlegen, was man hat, wo man als nächstes zum Arzt geht. Mm. Allein schon, wenn du, sag ich mal, als Nicht-Hypochonder denkst, oh, ich muss jetzt mal meinen jährlichen Zahnarzttermin machen, meinen jährlichen Bluttest oder was auch immer.
Ja.
Das mache ich zum Beispiel noch nicht mal, aber egal. Irgendwie so Tests, dann musst du ja ständig telefonieren, dir Sachen aufschreiben, dann dahin fahren, in die Apotheke. Arbeit. Du bist, also das ist ja schon Arbeit. Also, ne, oder, also nimmt der deine Zeit weg, so.
Ich muss ja auch jetzt mal Fun Fact noch an der Stelle. Ich meine, du weißt ja selber, ich bin ja aus Mainz weggezogen und ich war ja die ganze Zeit auf der Suche nach einem Frauenarzt, weil wir Frauen ja halt auch so einen jährlichen Check-up machen sollten. Und ich ja auch gesagt habe, ich will jetzt nicht immer nach Mainz fahren, weil es ja trotzdem auch wieder Zeit ist, die flöten geht. Und dann hatten die, keine Ahnung, habe ich mir echt mal einen Tag Zeit genommen. Und ich finde es ja auch ätzend. Habe dann irgendwie den ganzen Vormittag rumtelefoniert. Überall ist natürlich Patienteneinlassstopp, was ja auch voll abfuckt. Und dann habe ich mir, ich glaube, letztes Jahr irgendwann mal so einen Wecker gestellt, um eine Uhrzeit, damit ich permanent mal dran erinnert werde, bei irgendeinem Frauenarzt anzurufen, um endlich mal einen zu finden. Und tada, heute hatte ich mal Glück. Und ich meine,
heute?
Ja, heute. Also ich habe jetzt einen Termin für Mai, juhu. Ich werde jetzt auch als Patient aufgenommen, wo ich mir denke, ach du Scheiße, ich meine, ich wohne ja jetzt hier nicht erst seit einem Jahr. Aber wo ich mir so denke,
und ich
bin ja jetzt keine Hypochonder. Ich habe jetzt einfach mal einen Arzt einen Termin klar gemacht und musste mir ja trotzdem Wecker stellen. Ich würde ja durchdrehen, wenn du permanent nur mit so Sachen irgendwie beschäftigt bist.
Ja, ich glaube, das ist sehr zeitaufwendig, wie gesagt.
Ja.
Und auch dieser Fakt, dass sich oft die Betroffenen sehr missverstanden fühlen und ja auch ein Symptom ist, nicht ernst genommen zu werden.
Ich glaube auch, dass du, weiß ich nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Hypochonder wärst, und ich wäre vielleicht nicht mal so sensibilisiert für das Thema, also auch generell psychische Erkrankung, Hypochonder. Und du würdest mir Tag ein, Tag aus, wenn wir uns treffen, nur von deinen Krankheiten erzählen und was du glaubst. Ich glaube, dann bin ich echt, ich halt auch keinen Bock mehr, mich mit dir zu treffen.
Ja, leider ja. Stimmt. Und ich glaube, es zieht einfach so eine krasse Negativität mit sich. Vor allem, wenn es halt unbegründet ist.
Ja.
Also, dass ja nicht mal nur so eine Sorge äußern. Sondern es geht ja weit darüber hinaus, ja.
Und wir haben uns natürlich auch mal, ja, Gedanken gemacht, ne? Also, kennen wir Hypochonder? Und was ich auch voll interessant war, weil ich glaube, darüber haben wir nicht so oft gesprochen. Wir haben nur mal gesagt, dass es ja auch Prominente gibt, die sich irgendwie mal dazu äußern, dass sie eine Depression haben. Aber wir haben auch tatsächlich berühmte Hypochonder, die vielleicht der ein oder andere auch von euch kennt. Und zwar Charlie Chaplin, der Schauspieler, war ein sehr ausgeprägter Hypochonder. Er hatte zum Beispiel ständig Angst, sich zu erkälten. Und die Zugluft, also von einem Fenster, von der Tür, war für ihn etwas sehr Gefährliches. Und bei einer leichten Prise hat er sofort alle Fenster schließen lassen, auch im Sommer, weil er wirklich panische Angst hatte, krank zu werden.
Krass.
Und dann haben wir noch Antonia Banderas. Er hat tatsächlich auch schon mal gesagt, ich bin ein Hypochonder. Wenn mein Herz mal schneller schlägt, habe ich sofort Angst vor einem Infarkt. Ich glaube, das ist sogar ganz häufig, diese Angst, dass wenn irgendwie das Herz schneller schlägt, Leute also Angst vor einem Infarkt haben, wenn sie Hypochonder sind. Finde ich also auch interessant, dass man halt einfach da so offen und ehrlich mit umgeht. Also für uns ja auch richtig cool. Und als letztes Beispiel haben wir auch noch Woody Allen. Er hat tatsächlich gesagt, wir saßen zu unchristlicher Zeit in der Notaufnahme, als ein Assistenzarzt erklärte, ihr Knutfleck ist gutartig.
Also das fand ich wirklich das Krasseste. Also, ja, weiß ich nicht, das ist schon hart.
Ja, aber es ist wirklich crazy. Wie du sagst, für uns irgendwie gar nicht so nachvollziehbar, was aber natürlich daran liegt, dass wir zum Glück keine Hypochonder haben. Ich spaß ja immer schon rum, dass wir ja auch nicht alle Punkte in der Checkliste erfüllen müssen mit Parametern, die man hat. Es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, ich verstehe das gar nicht, wie es einem unangenehm sein kann, im Zug auf Toilette zu gehen. So, ja, das verstehen die nicht und wir dann schon. Also sehr unterschiedlich alles.
Ich finde halt, bei Hypochondrie ist es halt ja schon eine krass ausgeprägte psychische Krankheit, sonst würden wir es ja hier nicht so behandeln.
Ja.
Und ich glaube, das andere ist einfach, sich mal Sorgen zu machen, das aber auch wieder ablegen können. Also es beschäftigt dich jetzt nicht den ganzen Tag. Du hast jetzt seit 2 Jahren keinen Frauenarzttermin gemacht oder länger sogar schon, keine Ahnung, weil du halt keinen da gefunden hast. Und wärst du so, hättest du es ja niemals so durchgezogen so lange, weil du ja vielleicht schon gedacht hättest, okay, du hast irgendeine Story und du warst lange nicht mehr der Nachvorsorge und hast diesen Abstrich gemacht und diese ganzen Punkte, die da halt machen. Und das ist dann halt auch sowas, wo du viel eher darüber nachgedacht hättest, wenn du ein krasser Hypochonder wärst. Du bist ein bisschen ängstlicher, würde ich mal so sagen, aber du bist kein Hypochonder.
Danke für die Diagnose, Frau Doktorin. Ich finde das aber immer so geil mit uns beiden.
Ja, weil ich jetzt gerade so nach unserer ganzen hier Symptome und Erfahrungen habe ich gedacht, nee. Ich glaube, das ist sowas wie, wir sagen das manchmal so, aber das ist wieder so ein bisschen inflationär genutztes Wort, was aber nicht darauf zutrifft, weißt du?
So wie wenn man sagt, Panikattacke.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich kriege eine Panikattacke. Jetzt wirklich? Nö. Ja, okay, komm. So halt.
Ja.
Muss man ein bisschen unterscheiden. Und ich wollte noch eine Sache sagen zu diesen Hypochonder-Geschichten und auch zu den, weil wir vorhin auch gesagt haben, die Schattenseiten etc. Und auch die, also warum wird man überhaupt hypochondrisch? Oder was kann es noch für Auswirkungen haben? Und ich glaube, das kennt auch jeder oder kann sich jeder mit so identifizieren, dass man ja manchmal was liest und dann so denkt, boah, die hat es bekommen, obwohl der oder die Sport macht und trotzdem irgendwie nicht raucht und das und trotzdem Lungentumor oder irgendwie sowas.
Ja.
Wo man dann halt so denkt, boah, krass, okay, es gibt doch diese eine Person, die ich kenne, die das bekommen hat, dann könnte ich es ja auch bekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Trugschluss, wo man sich nicht drauf aufhängen sollte, weil dich halt alles treffen kann. Das ist wieder wie mit dem Beispiel, du gehst vor die Tür und kannst überfahren werden. Ja, dann geh halt nicht raus oder was.
Ja.
Was ist deine Konsequenz? Also so daraus. Deswegen fand ich es nur nochmal interessant zu sagen, dass es einfach immer Ausnahmen gibt.
Ja, darauf darf man sich dann, wie du sagst, nicht komplett fokussieren und dann auch wirklich sich reinsteigern, dass es dann bei einem selbst genauso wird.
Genau. Wir haben ja ganz viel über Ursachen, Symptome und natürlich auch immer die Frage, was kann man denn dagegen tun? Und zwar gibt es natürlich Therapien bei Hypochondrie und zur Behandlung wird vor allem die Verhaltenstherapie eingesetzt und sie hilft Betroffenen, körperliche Symptome realistischer zu bewerten, zwanghaftes Verhalten zu verringern und die Lebensqualität zu steigern. Und eine vertrauensvolle, respektvolle Beziehung zwischen Arzt und Patient ist dabei entscheidend. Weil wir ja vorhin auch gesagt haben, im Sinne von, man muss vertrauen können schon auf die Diagnose. Ja. Und neben der kognitiven Verhaltenstherapie können Stressbewältigungs- und Problemlösungstrainings sowie motivierende Gesprächsführung unterstützend wirken, auch wenn deren Wirksamkeit noch nicht eindeutig belegt ist. Und in schweren Fällen können Ärzte selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hämmer verschreiben, also einfach
Psychopharmaka. Ja,
genau.
Dumm auch medizinisch. Natürlich, also Therapie ist ja auch medizinisch. Ich meinte eigentlich Medikamente.
Ja, ja.
Aber die Verhaltenstherapie ist ja dann schon echt irgendwie so gerade unser Allzweckwerkzeug.
Gell? Kommt sau oft, ja. Also jetzt ja. In den letzten Folgen zumindest, ja, interessant. Ich liebe Verhaltenstherapie.
Ja, also ich bin echt froh, eine gemacht zu haben. Ich finde, davon hat man schon nachhaltig echt was.
Ja, vor allem, weil ich glaube, dass wenn du so ein bisschen ängstlicher bist bei den Krankheiten, dass du dir halt, weil du das gelernt hast in der Verhaltenstherapie, was du halt sonst noch an Berg von Problemen, sag ich mal, hast, lernst du das auch so ein bisschen ja auch dann wiederum darauf auch anzuwenden.
Ja,
weißt du?
Ja, das stimmt.
Zu übertragen so, ja. Und es gibt neben den, sag ich mal, allgemeinen Wegen auch Selbsthilfetipps. Und zwar, falls du glaubst, dass du ein Hypochonder bist, begrenze auf jeden Fall deine Zeit auf Google oder auf gewissen Gesundheitsseiten, die dir zu sagen mögen, was du hast oder was du nicht hast.
Beziehungsweise geh gar nicht drauf. Geh einfach gar nicht drauf.
Ja,
auf diese Seiten.
Obwohl es sehr schwer ist, glaube ich. Aber zumindest sollte man sich nicht da wie in so ein Rabbit Hole befinden und dann so richtig da reingehen und lesen und so. Schreibe auf, was du fühlst und gib den Gedanken einen festen Platz. Da sind wir wieder beim Journaling. Dann auch Achtsamkeitsübungen wie Meditation können helfen, in dem Moment zu bleiben und sich auch zu fragen, wie realistisch ist es, dass du wirklich daran erkrankst. Denn bei sogenannten seichten Krankheiten, wie halt Grippe, Magen-Darm, was ich ja auch hatte vor einer Woche, muss man sich halt auch fragen, klar, das ist auch irgendwo normal, dass man das bekommt.
Ja.
Da sind wir wieder bei diesem Thema, du kannst nicht komplett frei sein von Erkrankungen. Das ist normal. Und sich da einfach so ein bisschen, ja, auch darauf zu berufen. Und natürlich ganz wichtig, auch Fachleuten zu vertrauen. Denn Ärzte haben jahrelang studiert und vertrauen ihnen mehr als halt so einem Blog-Eintrag.
Und natürlich haben wir uns auch die Frage gestellt, ob, es ist jetzt sehr plakativ gesagt, Hypochondrie heilbar ist. Also wir haben ja auch schon ganz oft gesagt, auch jetzt Zwangsgedanken, Panikattacken, sind wir davon komplett geheilt. Und das kann man auch gar nicht so sagen, weil wir haben ja schon gesagt, mit der Verhaltenstherapie beziehungsweise auch mit anderen Therapien können solche mentalen Krankheiten gut behandelt werden. Und man lernt immer, das Ganze so ein bisschen einzudämmen und hat jetzt auch eher, was heißt, ein geringeres Risiko, dass das wieder in dieser Intensität wieder ausbricht. Natürlich kann es Triggerpunkte geben im Leben, die einen wieder vielleicht zurückwerfen und dann muss man vielleicht das Ganze nochmal irgendwie aufarbeiten. Also in Bezug auf Rückfälle, die sind natürlich möglich. Vor allem, wenn es dann auch neue körperliche Symptome oder Krankheitsberichte in den Medien gibt. Also jetzt zum Beispiel, wenn ein Hypochonder vor Corona eigentlich gut therapiert gewesen ist und sich dachte, okay, ich habe jetzt mein Leben im Griff und ich habe die Tools in der Therapie gelernt, um halt nicht mehr so hypochondrisch zu sein. Und dann knallt halt Corona rein, die ganze Welt ist in Krisenstimmung, es gibt krasse mediale Berichte. Das kann natürlich auch ein Hypochonder zurückwerfen, weil so eine Pandemie halt schon nochmal eine krasse Geschichte ist, die natürlich erstmal um die ganze Welt geht.
Ja, voll, komplett. Aber da sind wir halt wieder bei dem Thema, dass du nie weißt, was passieren wird irgendwie in der Zukunft, egal welche psychische Krankheit du hast, auch bei uns ja nicht, dass wir eigentlich nicht wissen, bin ich in 2 Jahren wieder davon betroffen, weil es eine auslösende Situation in meinem Leben gibt, die das dann einfach hergibt, dass ich dann meine Tools nicht anwenden kann, leider, und mir vielleicht auch wieder Hilfe suchen muss. Und dann ist das auch völlig okay.
Du hast ja auch noch recherchiert, dass zum Beispiel psychische Erkrankungen wie Angststörung und Depressionen oftmals zusätzlich zu Hypochondrie auftauchen können. Das heißt, die Hypochondrie allein ist jetzt nicht nur eine Ursache, die behandelt werden müsste, sondern man kann dann halt auch die anderen Themen parallel behandeln lassen. Und auch bei vielen Themen ist es wichtig, einfach Angehörige mit einzubinden, wenn man es natürlich auch möchte, ne? Weil die können Betroffene vor allem jetzt in der Hypochondrie oder auch bei Depressionen oder auch Angststörungen unterstützen, ohne direkt überfürsorglich zu sein, ne? Und das hilft ja vielleicht den Leuten auch nochmal. Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie angenommen hypochondrisch ist und Elternteile hat, die dann permanent auch Ängste füttern und sagen, oh, warum siehst du heute so blass aus? Hast du irgendwas? Dann,
oh Gott, ja.
Ja, keine Ahnung, dann müsste man sie wahrscheinlich anders in die Therapie mit einbinden, weil man sie wahrscheinlich auch therapieren müsste. Aber ja, ich meine, gut, das wissen wir sowieso immer, dass wir mit unseren eigenen Problemen gucken müssen, wen wir da auch mit in der Therapie integrieren oder auch nicht.
Ja, voll. Und jetzt kommen wir schon zu unserem letzten Punkt und das ist super spannend, weil das hast du am Anfang schon gesagt. Also ich bin selber saugespannt, deswegen freue ich mich gerade so da drauf. Und zwar zu einem kleinen Quiz und die Becky stellt mir Fragen, ob es eine Hypochondrie oder eine Krankheit ist.
Ja.
Richtig?
Ja.
Und ich antworte, mal gucken.
Genau. Also ich muss auch sagen, ich glaube, es ist halt super simpel, wo sich da wahrscheinlich unsere Zuhörer auch denken, so, wird sich schwerer gehen. Aber ich habe da noch mal schwerere Fragen rausgesucht. Und die waren dann wieder so schwer, dass ich mir dachte, ja, okay, das ist irgendwie auch kacke. Wir sind jetzt nämlich bei dem geschwärzten Teil, den ich tatsächlich auch vorher noch gescreenshottet habe, um einfach mal kurz in die Story hochzuladen bei uns. Und jetzt muss ich gucken. Also ich würde sagen, ich stelle dir erst das Symptom vor, dann antwortest du und dann nehme ich die vorbildliche Antwort, aber ich bin mir eh sicher, dass du grandios liegen wirst. Und zwar Symptom Nummer 1. Ich habe immer wieder ein unangenehmes Kribbeln in den Händen. Es fühlt sich an, als hätte ich eine neurologische Störung.
Hypochondrie.
100 Punkte! Es ist Hypochondrie, weil das Kribbeln kann auch durch Stress oder Hyperventilation ausgelöst werden. Und natürlich kann es ja auch eine Krankheit sein, aber das solltest du nicht im ersten Moment denken, wenn die Finger kribbeln.
Ja, und da würde ich mich wieder darauf berufen, was ich auch schon am Anfang gesagt hatte, dass ich das nur checken würde, wenn ich das jetzt über eine Woche, zwei super häufig habe.
Ja.
Und das kann ja so ein Stresslevel gar nicht auslösen. Oder Hyperventilation, weißt du? Also das ist ja nur ein bestimmter Moment wahrscheinlich. Und kann ja nicht dauerhaft sein. Wenn es dauerhaft wäre, würde ich mir schon Sorgen machen, aber in dem Fall dann nicht.
Wobei ich tatsächlich schon irgendwo recherchiert habe, dass dauerhafter Stress das auch auswirken kann. Aber, also wie gesagt, du hast ja schon direkt richtig gesagt, also dass man direkt halt von einer neurologischen Störung dann ausgeht, ist dann halt auch der Fehler so. Dann Symptom Nummer 2. Plötzlich auftretender scharfer Schmerz im rechten Unterbauch, der sich beim Bewegen verschlimmert.
Ich glaube Krankheit und ich glaube sogar Blinddarm.
Richtig. 100 Punkte. Eigentlich müsste ich dir noch Zusatzpunkte geben, wenn du so direkt die Krankheit auch mitlieferst. Und zwar, es könnte wirklich eine Blinddarmentzündung sein und deswegen ist ein Arztbesuch hier wichtig.
Ich bin krasse Ärztin, Spaß.
Ja, doch Doktorin, gell?
Möchte gern, auf jeden Fall.
Dann Symptom Nummer 3. Ich bin überzeugt, dass mein Herz unregelmäßig schlägt, obwohl ich schon beim Arzt war und das EKG unauffällig war. Bro, enttäusche mich nicht.
Hypochonder. Für alle, die jetzt aufgepasst haben.
Ja, das stimmt. Also ich hoffe, dass natürlich jetzt alle, genauso wie Vanni, 300 Punkte haben. Wenn nicht.
Plus 50 Zusatzpunkte für den Blinddarm.
Für den Blinddarm, richtig. Falls nicht, sollten wir vielleicht noch mal drüber reden. Schreibt uns eine Message. Nee, aber tatsächlich können ja Menschen mit Krankheitsangst zu sehr auf ihren Körper hören, anstatt halt, wie gesagt, auf das unauffällige EKG. Und deswegen ganz klar Hypochondrie. Es hat Spaß gemacht.
Cool. Ich habe auch gehört, es hat gerade voll Spaß gemacht. Und könnten wir öfter mal einbauen auf jeden Fall. Fand ich eine sehr gute Idee von dir.
Ja, vielleicht dann doch noch mal auch schwerere Fragen. Aber wir sind ja auch die Pros. Wäre schon traurig, wenn du so nach der Folge so komplett falsch liegen würdest.
Ich habe jetzt selber was gelernt heute, deswegen kann ich antworten.
Ja, wir haben ja auch schon einer Freundin demnächst erzählt, dass wir ja mit jeder Folge selber dazu lernen. Also wir werden durch jede Folge auch schlauer.
Ja, voll. Wir sind ja auch nicht allwissend, also gar nicht. Und wir versuchen natürlich auch mit so Folgen oder mit generell unserem Podcast natürlich aufzuzeigen, dass ihr nicht alleine seid mit solchen Krankheiten und ihr vielleicht auch entweder selber betroffen seid und überlegen könnt, was zu tun ist oder euch Hilfe suchen könnt oder auch Leute in eurem Bekanntenkreis kennt, die davon betroffen sind, wo ihr vielleicht ein Auge drauf haben könnt. Und wir hoffen auch, dass ihr heute was gelernt habt und euch die Folge gefallen hat, weil wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende, ne?
Ja. Und ich muss auch sagen, ohne dass ich mich jetzt wie in Mordlust anhören möchte, aber auch wir nehmen ja psychische Krankheiten manchmal mit Humor und wollen damit jetzt natürlich nicht ausdrücken, dass wir uns darüber lustig machen. Ich meine, wir beide haben ja schon Therapien gemacht. Wir wissen auch, dass es ein ernstes Thema ist. Aber trotzdem möchten wir ja auch so ein bisschen das Schlimme vielleicht auch ein bisschen dran nehmen, indem wir auch einfach mal ein bisschen lockerer damit umgehen.
Auf jeden Fall. Mit allen Krankheiten eigentlich, die wir, oder mit allen Themen, die wir so besprechen, ne? Weil bei uns ging es ja auch so zum Teil und wir wissen ja, wie es ist. Und deswegen versuchen wir das Ganze mit Humor und positiv zu sehen.
Richtig. Und habt ihr schon einmal gedacht, ihr werdet ernsthaft krank und zwar am Ende harmlos? Dann schreibt uns eure Geschichte und dann hören wir uns nächste Woche. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Ciao.
Nice.